Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, ich hoffe, das ist jetzt keine rhetorische Frage, ist sie eigentlich nicht. Dennoch stelle ich sie dir. Ist Deutschland ein Hochsteuerland aus deiner Sicht?
Ja, das kommt drauf an, welche Steuerart wir begutachten. Wir haben ja immer so ein bisschen im Hinterkopf, dass Deutschland der Steuerweltmeister ist. Wir sind zumindest Vize-Weltmeister bei einem durchschnittlichen Arbeitnehmer ledig ohne Kinder, wie jetzt wieder die neue OECD-Studie Taxing Wages rausgebracht hat, die auch vom Bundesfinanzministerium zitiert wurde. Da haben wir schon eine sehr hohe Steuerbelastung, aber wir sind nicht in allen Bereichen ein Hochsteuerland, ja, weil am Ende gibt es ja nicht nur die Lohnsteuer, sondern es gibt beispielsweise auch die Umsatzsteuer, die ja mit der Einfuhrumsatzsteuer auch die größte Steuereinnahme des Staates ist. Und da ist bei uns der Regelsteuersatz ja bei 19%. Denkt man, das ist auch relativ hoch. Wenn wir jetzt allerdings mal unsere anderen EU-Länder anschauen, dann ist der Regelsteuersatz im Durchschnitt bei über 21%. Also von dem her sind wir nicht in allen Bereichen ein Hochsteuerland. Wir kommen später noch drauf, aber insbesondere, wenn man die Sozialabgaben mit einrechnet, die ja nicht nur die Arbeitnehmer, sondern auch die Arbeitgeber zahlen, dann sind wir schon bei den Durchschnittsverdienern, insbesondere bei Menschen, die keine Kinder haben, ledig sind und eben durchschnittlich verdienen, schon an der oberen Spitze. In dem Beispiel ist nur Belgien vor uns. Aber es gibt natürlich auch andere Steuerarten, wenn man sich jetzt da vergleicht, beispielsweise in der Vermögensteuer, die aktuell ausgesetzt ist, wo man dann sagen kann, wir sind kein Hochsteuerland, wir sind vielleicht sogar Niedrigsteuerland, aber lass uns da mal vielleicht Schritt für Schritt durchgehen. Vielleicht fangen wir mal damit an, bevor wir jetzt hier zu viel philosophieren. Wie definiert man denn überhaupt ein Hochsteuerland?
Tja, also in den Köpfen ist es ja eigentlich fast eingebrannt, aber ich denke, oder das ist ja auch die offizielle Definition, dass man einfach schauen muss, wie steht man im Ländervergleich da. Und wie du schon sagst, viele glauben da natürlich, Deutschland ist da besonders hoch. Ja, aber wenn wir die Steuerart mal Stück für Stück durchgehen, das mit der Umsatzsteuer hat mich schon ein bisschen überrascht. Wie stark oder wie hoch die Umsatzsteuer eigentlich in anderen Ländern ist, ja. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Finnland warst, aber Finnland erhebt noch nie, ja. Ich war tatsächlich mal da vor ein paar Jahren. Weiß gar nicht, kann mich gar nicht mehr daran erinnern, ob es da sehr teuer war oder nicht, aber wahrscheinlich schon. Denn die Umsatzsteuer beträgt da 25,5%. Das ist natürlich schon verrückt und auch viele andere Länder, Schweden, ja, 25%. Auch die Länder um uns rum, Österreich 20%. Frankreich auch 20%. Das heißt, wir sind da mit unseren 19% eigentlich noch ganz human unterwegs. Es gibt natürlich noch so ein paar Länder, die sind niedriger. Luxemburg 17%, Malta 18%. Aber im Großen und Ganzen sind die größeren Länder, oh, ich sehe gerade, Ungarn hat sogar 27%, ja. Also die Länder um uns rum haben tendenziell alle höhere Umsatzsteuersätze als wir in Deutschland. Das heißt, da ist natürlich die Verlockung groß, da auch bei uns mal an der Schraube zu drehen, gerade weil, wie du schon sagst, die Umsatzsteuer natürlich die größte Steuereinnahme in Deutschland ist. Ich glaube, das unterschätzen auch viele manchmal, dass das ja wirklich so viel in die Kasse spült. Und ich glaube, ich habe es hier auch nochmal nachgeschaut, wenn man jetzt einen Prozentpunkt nach oben setzen würde, die Umsatzsteuer bei uns, würde das etwa 16 Milliarden mehr in die Kasse spülen.
Und das ist ja auch in der Diskussion. Ne?
Ja, und das also, ist ja so in etwa auch die Haushaltslücke, die wir dann immer so haben. Ja? Also das passt ja fast wie die Faust aufs Auge.
Ich würde gern noch ein anderes Beispiel mit F bringen, nicht Fabi oder Finnland, sondern Frankreich. Da war ich neulich einkaufen im Supermarkt in Colmar. Und da muss man natürlich schon sagen, das eine ist natürlich der Regelsteuersatz, aber ich habe da eingekauft und mein kompletter Einkauf war mit 5,5% Umsatzsteuer. Ja, weil wenn man jetzt keine verzehrfertigen Speisen oder irgendwas hat, sondern einfach nur Grundnahrung, Nahrungsmittel oder abgepackte Lebensmittel aus dem Supermarkt, dann gilt in Frankreich 5,5%, also weniger als der Satz in Deutschland mit 7% auf Lebensmittel. Also man darf natürlich dann nicht nur den Regelsteuersatz anschauen, sondern muss auch immer ein bisschen auf den ermäßigten Umsatzsteuersatz schauen. Und gerade Lebensmittel sind natürlich eine große Ausgabe jeden Monat für viele Familien. Und dann muss man natürlich nochmal differenzieren. Aber beim Regelsteuersatz kann man schon eigentlich sagen, also wir sind zumindest kein Hochsteuerland. Ich würde sogar mich mal aus dem Fenster lehnen, zumindest beim EU-Durchschnitt sind wir eigentlich ein Niedrigsteuerland bei der Umsatzsteuer, ohne jetzt irgendwelche Politiker und Politikerinnen, die hier auch zuhören, zu stark zu motivieren, die Umsatzsteuer zu erhöhen.
Ja, andererseits ist natürlich immer das Argument von vielen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, und das lässt sich ja auch wissenschaftlich belegen, dass natürlich die Mehrwertsteuer eine relativ ungerechte Steuer ist, weil natürlich jemand, der den größten Teil seines Einkommens für Konsum ausgeben muss, weil er einfach nicht so viel Geld verdient, um jetzt zum Beispiel Dinge zu sparen oder davon in den Urlaub zu fahren und das in einem anderen Land auszugeben, der zahlt natürlich verhältnismäßig zu seinem Einkommen relativ viel Umsatzsteuer, weil er ja alles ausgibt, wohingegen, wenn man jetzt mal hier die Rhetorik anlegen würde, die vielleicht jemand von den Linken da ansetzen würde, die Reichen, ja, die sparen dann vielleicht Geld und konsumieren es nicht, Klammer auf, noch nicht, irgendwann muss es ja auch konsumiert werden, das ist ja auch der Sinn und Zweck vom Sparen, und sind deswegen von der Umsatzsteuer nicht ganz so stark belastet, bezogen auf ihr Einkommen, als jemand, der eben einfach ein Durchschnittsverdiener ist zum Beispiel und am Ende des Monats nicht viel übrig bleibt zum Sparen. Das ist natürlich bei der Diskussion um die Umsatzsteuer immer noch so ein bisschen ein Fakt, dass es eigentlich gegebenenfalls von manchen als sehr ungerechte Steuer bezeichnet wird. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dem auch was abgewinnen kannst. Ich glaube, da ist schon was dran, ja, dass das eine Steuer ist, die ja, die vielleicht eine gewisse Ungerechtigkeit hat, oder? Siehst du das auch so?
Ja, ich meine, was auch ein, sag mal, interessanter Ansatz wäre, eben so eine Art Umsatzsteuer für Luxusartikel, dass man halt sagt, okay, man macht, was weiß ich, die Umsatzsteuer für Grundnahrungsmittel auf null oder nahe null, mhm, und macht dann, wenn sich jemand irgendwie, keine Ahnung, ein Lamborghini Aventador oder so kauft, die Umsatzsteuer dann auf x Prozent, was weiß ich, 30, 35 wäre auch mal ganz interessant, dann wäre es halt weniger ungerecht. Aber klar, die Umsatzsteuer ist natürlich für diejenigen, die ohnehin eigentlich das komplette Einkommen verkonsumieren, natürlich eine große Belastung. Weil wenn alles 19% dann nochmal teurer wird auf den Nettopreis, dann vielleicht künftig, ohne jetzt hier jemand auf Ideen bringen zu wollen, dann 21%, ja, ist es natürlich schon ein starker Einschnitt, muss man schon sagen.
Ja. Es gibt ja die Überlegung, ich glaube, das nennt sich 21-10-0-Regel, die dann auch politisch manchmal diskutiert wird oder zumindest auch aus der Steuerliteratur hier und da mal kommt, dass man eben sagt, okay, lass uns die Umsatzsteuer in Deutschland auf 21% erhöhen, also wir machen 2% mehr. Wir machen vielleicht auch den ermäßigten Satz von 7% auf 10%, aber dafür nehmen wir eine ganze Reihe von wichtigen Grundbedürfnissen, wie jetzt eben Lebensmittel zum Beispiel, nehmen wir komplett aus, machen 0% raus und schaffen dadurch so ein bisschen die Gerechtigkeitslücke zu schließen. Ja, die Umsatzsteuer trifft vor allem die alles konsumieren, also nicht so viel Geld zum Sparen haben, besonders hart. Okay, die werden davon auch betroffen. Auf der anderen Seite werden sie wieder entlastet, weil dann vielleicht der Einkauf günstiger wird, weil auf Lebensmittel eben zukünftig 0% ist. Würde ich jetzt als Steuerberater wieder sagen, na gut, das ist natürlich auch wieder mehr Bürokratie. Dann hast du ja, also gibt ja jetzt auch schon steuerbefreite Dinge, aber das ist ja nicht ganz, ja, manchmal stellen sich ja da viele Anschlussfragen.
Absolut.
Ich habe übrigens gesehen, nur vielleicht das noch am Rande, fällt mir gerade ein, es ist ja auch geplant, die Postdienstleistungen, also das Versenden von Briefen, die sind ja aus historischen Gründen teilweise immer noch steuerfrei, also umsatzsteuerfrei, und da profitieren natürlich jetzt gerade viele Unternehmen von, die noch viele Briefe schicken und selbst nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, zum Beispiel Banken. Und man will ja jetzt für Postdienstleister auch die Umsatzsteuerbefreiung ja abschaffen oder so für die Post letztendlich noch weiter reduzieren, was dann wohl dazu führt, dass die Portopreise auch weiter steigen könnten. Das ist vielleicht nochmal am Rande eine Info, die ich letztens aufgeschnappt habe oder kürzlich aufgeschnappt habe. Ja, das heißt, noch sind wir ein Steuerparadies bei der Umsatzsteuer, wenn man das mal so sagen kann. Ja, aber ich meine, wenn man jetzt wirklich feststellt, der Haushalt, das klappt von und hinten nicht, man ist nicht in der Lage zu sparen, wo willst du noch mehr Steuern holen, würde ich jetzt fast sagen, muss ich vielleicht auch nochmal so abschließend zusammenfassen, dass ich mit so einer Umsatzsteuersatzerhöhung, ehrlich gesagt, würde ich das als Steuerberater als sinnvoller sehen, die Umsatzsteuer zu erhöhen, anstatt vielleicht jetzt noch die Einkommensteuer, um vielleicht, weil damit machst du ja die mittelständischen Konzerne oder Familienunternehmen, nicht Konzerne, sondern Familienunternehmen, die vielleicht Personengesellschaften sind, am Weltmarkt auch teilnehmen und eigentlich so schon mit den schlechten Standortbedingungen in Deutschland zu kämpfen haben, also hohe Energiekosten und so weiter. Und dann machst du denen noch den Steuerhammer, indem du noch einen superreichen Steuersatz einführst und den Spitzensteuersatz noch weiter erhöhst. Das ist, glaube ich, nicht der Weg, der uns langfristig erfolgreich macht. Im Gegenteil, mehr schadet. Und da ist, glaube ich, die Erhöhung der Umsatzsteuer aus meiner Sicht passender. Also ich würde mich dafür aussprechen, lieber die Umsatzsteuer zu erhöhen statt die Einkommensteuer. Ich ziehe aber schon mal meinen Kopf ein, weil bestimmt der ein oder andere das nicht gut findet.
Ja, ich meine, sag mal, die Arbeit wird ohnehin schon brutal belastet. Ich habe es eingangs erwähnt, so ein Durchschnittsverdiener ohne Kinder, ja, da vergisst man manchmal auch den Arbeitgeberanteil. Ich meine, der Arbeitnehmeranteil und die Lohnsteuer, die sind auf dem Gehaltszettel drauf, aber dabei bleibt es ja nicht in Deutschland. Es gibt auch noch einen Arbeitgeberanteil. Und also bei einem Durchschnittsverdiener, ja, wenn jetzt der Arbeitgeber 100 Euro ausgibt, ja, dann kommen nur 50,70 Euro davon an. Also 49,30 Euro von den 100 Euro sind dann weg. Ja. Und das ist natürlich schon krass und im Verhältnis jetzt bei der Lohnsteuer, da sind wir gar nicht so teuer. Bei den Arbeitnehmerbeiträgen tatsächlich auch nicht im OECD-Durchschnitt, aber bei den Arbeitgeberbeiträgen und alles drei zusammen führt halt dann dazu, dass man bei dem Durchschnittsverdiener schon 49,3% an Steuern und Abgaben haben. Und das ist natürlich brutal. Also der größte Teil ist da gar keine Steuern. Mehr als zwei Drittel der Belastung sind eben in Deutschland Sozialabgaben und dementsprechend nur ein knappen Drittel ist eben Steuer. Und da muss man auch so ein bisschen differenzieren, weil wenn man auch selbst in diesem Extrembeispiel, was heißt Extrembeispiel, Single ohne Kinder, ledig, ja, Durchschnittsverdiener, da ist die steuerliche Belastung in Deutschland im OECD-Durchschnitt. Ja, so. Und die Sozialabgaben, ja, teilweise auch. Aber, naja, es ist natürlich schon brutal, was da abgezogen wird. Aber man muss auch fairerweise sagen, das ist ja der Fall von einem Alleinverdiener ledig ohne Kinder. Und wenn man jetzt mal reingeht, ja, in beispielsweise Familien oder auch Alleinerziehende mit beispielsweise zwei Kindern. Sehen wir mal ein Alleinverdienerpaar mit zwei Kindern, auch Durchschnittslohn. Da ist es halt krass, weil wenn man nur die Einkommensteuer anschaut in Deutschland, ist man bei 0,7%. OECD-Durchschnitt 11%. Wie kommt's, ja? Weil natürlich da laut OECD auch das Kindergeld mit einberechnet wird, weil das ist ja eine Art, ja, Vorauszahlung auf den Kinderfreibetrag, wird also international in Deutschland als, ja, eine Steuerminderung gesehen und dementsprechend hat man dann nur eine Steuerbelastung von 0,7% laut der OECD. Krasser wird's noch, wenn man alleinerziehend ist und zwei Kinder hat und 67% des Durchschnittslohns bekommt, weil man eben Teilzeit arbeitet, beispielsweise dann auch noch sich um die Kinder kümmert und Sozialleistungen kriegt, dann ist man sogar bei der negativen Einkommensteuer, wenn man das so rechnet, wie die OECD, von minus 3,8%. Aber
durch die Sozialleistung, die du bekommst,
durch die Sozialleistung. Aber jetzt muss man auch sagen, okay, dann ist ja Deutschland eigentlich für Paare mit Kindern oder auch Alleinerziehende, in dem Beispiel mit zwei Kindern, ja, das Paradies. Aber was man natürlich nicht außer Acht lassen soll, ist natürlich, sind die Sozialabgaben. Weil wenn man da nur den Abgabenkeil anschaut, dann sind wir in Deutschland bei einem Alleinverdienerpaar mit zwei Kindern bei 34,9%. Da ist der OECD-Durchschnitt bei 26,2%. Wird auch bei dem Beispiel alleinerziehende Frau, alleinerziehender Mann mit zwei Kindern 67% des Durchschnittseinkommens. Da sind wir in Deutschland beim Abgabenkeil bei 31,3% und im der OECD im Durchschnitt bei 16,3%. Also man kann eigentlich sagen, Deutschland besteuert Familien unterdurchschnittlich, aber belastet sie dann trotzdem überdurchschnittlich. Ja, also das ist schon ganz interessant und da sieht man mal wieder, was man da auch bei den Steuern und Abgaben dann praktisch unterscheiden muss. Ja, wie gesagt, nochmal erwähnenswert, das Kindergeld ist in der Statistik ja eben keine Sozialleistung, sondern eine Steuergutschrift, was natürlich beide Werte so ein bisschen verschiebt, ist halt die OECD-Logik, aber kann man schon irgendwie nachvollziehen, weil eigentlich nach Paragraph 31 ist, glaube ich, ESTG ist Kindergeld eben da keine Beihilfe, sondern eine Vorauszahlung auf den Kinderfreibetrag. Und das Finanzamt prüfte dann automatisch über die günstige Prüfung, was ist für einen eben günstiger, ja, Kinderfreibetrag oder Kindergeld, so roundabout, wenn man jetzt zwei Personen ist, dann so 80.000 € zu versteuerndes Einkommen, ist dann der Kinderfreibetrag in etwa besser, also wenn man drüber geht. Aber das sieht man schon, Sozialabgaben hoch, Steuer eher niedrig, zumindest was das Thema Kinder angeht.
Da habe ich eine Frage an dich. Wenn wir jetzt so viele Sozialabgaben zahlen, du als Bürger des Landes Deutschland, würdest du denn sagen, unsere Sozialsysteme sind dafür dann deutlich besser als woanders? Du hast ja zum Beispiel auch nicht weit in die Schweiz und so. Was da deine Meinung zu? Sind wir dann wenigstens, wenn wir schon so viel für die Sozialsysteme zahlen, sind die dann besonders gut?
Ja, also ich war ja gerade in Amerika erst
Das ist
und
jetzt
wenn
wieder
du.
der. Ich hatte gehofft, du vergleichst es mit der Schweiz. Aber okay.
Ja, bei der Schweiz muss man, ich kann es auch mit der Schweiz vergleichen. Also je nachdem, in was von einem Kanton du da eine Kinderbetreuung brauchst, ja, ist es hier schon nochmal besser aus meiner Sicht organisiert, weil in der Schweiz zahlst du gleich mal, ich kenne einen, der zahlt für seine Kinderbetreuung in der Schweiz 3.000 Schweizer Franken, ja. So. Also, das muss man auch, wenn man jetzt sagt, okay, man will eventuell oder überlegt sich auszuwandern, muss man natürlich nicht nur die Steuern also anschauen, sondern auch, was kostet mich das Leben? Und gerade bei der
Ja.
Kinderbetreuung, wenn wir es gerade von Kindern haben, ist natürlich die Schweiz exorbitant hoch im Vergleich jetzt irgendwie zu einem Kindergarten. In manchen Bundesländern, ich weiß nicht, wie es in Sachsen-Anhalt ist, ist aber die Kinderbetreuung ja sogar im Kindergarten ja kostenlos.
Das
Hier in
hier nicht.
Baden-Württemberg nicht ganz, ja. Aber ja, also und klar, auch wenn man jetzt irgendwie also auch beim Arzt, ja, also wenn man gesetzlich versichert ist, hat man natürlich andere Nachteile, aber man hat immerhin ein relativ günstiges Gesundheitssystem. Günstig im Sinne von, klar, man zahlt natürlich schon hohe Beiträge in die Krankenversicherung, aber wenn da mal was ist, also du wirst halt dann nicht irgendwie, wenn du mal eine große OP hattest, die nicht geplant war, dann irgendwie eine Rechnung über 50.000 € zugeschickt bekommen als gesetzlich Versicherter. Also von dem her, ja, ich finde schon, man bekommt was dafür. Arbeitslosenversicherung finde ich eigentlich auch ganz großzügig eigentlich, ja. Zwei Drittel des Nettolohns, zumindest für 12 Monate. Plus man kann ja beispielsweise, wenn man sich jetzt selbstständig macht, noch diesen Gründerbonus sichern, wo man dann nochmal zusätzlich unterstützt wird, was das Thema Krankenkasse beispielsweise angeht. Von dem her, ich finde, so Krankenversicherung ist natürlich zu teuer, kann sich keiner mehr leisten, so als Staat, aber ist gut. Arbeitslosenversicherung finde ich eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern auch gut, im Sinne von, wenn man da drin steckt und dann halt die Leistung braucht. Wo es, glaube ich, so ein bisschen ein Ponzi-Scheme ist, ist in der Rentenversicherung. Ja? Weil da ist es ja so, du sparst ja gar nichts an. Ich meine, es soll jetzt auch geändert werden, zumindest teilweise. Aber aktuell gibt es ja das Umlagesystem. Das heißt, das, was du irgendwie im Monat reinzahlst, geht ein paar Tage später wieder an dein Opa oder deine Oma raus. Sei ihnen zwar gegönnt, aber ist natürlich schon nicht nachhaltig. Also ich glaube, da muss man differenzieren. Ich würde sagen, Arbeitslosenregelung für Arbeitslose, die einen Job verlieren, wirklich gut. Krankenversicherung, Pflegeversicherung auch gut, ist halt zu teuer, kann sich die Gemeinschaft so in der Form nicht mehr leisten. Und Rentensystem ist halt für die jetzigen Rentner, die halt die größte Wählergruppe sind, gut, aber jetzt nicht nachhaltig für einen selbst. Deswegen will man es ein bisschen umbauen. Aus meiner
Ja,
persönlichen Sicht braucht
ein
man dazu
bisschen, ne?
weniger.
Also 1-2% bis, also sollen ja zusätzlich, das alte bleibt bestehen, das alte
Ja.
Schneeballsystem wie bisher, und zusätzlich müssen jetzt die Arbeitgeber, Arbeitnehmer
Ja, plus
1%
halt, jetzt gibt
einzahlen.
es ein paar andere, wie jetzt die Frühstartrente, da soll es ja zumindest mal
Okay.
irgendwie 120 € pro Jahr geben. Da verstehe ich den Gesetzesentwurf auch nicht so, der jetzt kommen soll, dass es ab 6 gelten soll. Also
Sechs Jahren.
ab 6 Jahren, man verschenkt also 6 Jahre, die ersten 6 Jahre eigentlich Zinseszinseffekt. Also das ist aus meiner Sicht eigentlich ein Quatsch, ja. Weil da
Meinst du,
verschenkt man
sollte man schon
Geld.
eher einführen, eigentlich
Ja,
ab der
weil am Ende
Geburt?
gerade die ersten 6 Jahre, also wenn man es bis 18 laufen lässt, dann sind natürlich die ersten 6 Jahre, ist ja nicht nur irgendwie 12 mal
Ja.
10 € pro Monat mal 6, sondern natürlich auch alles das, was dann von Jahr eigentlich 0 bis Jahr 18 dann über den Zinseszinseffekt dann am Kapitalmarkt reinkommt. Also das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum man ab 6 startet. Ja, da wäre es wahrscheinlich noch sinnvoll, wenn man startet ab 0 und lässt nur bis irgendwie, weiß ich nicht, 12 laufen oder so und macht es dann die Entnahme mit irgendwie 65 oder 67. Najo.
Und das ist doch dieses Paket, wo du also einzahlst für deine Kinder und der Staat gibt was dazu.
Ja, genau. Also 10 € pro Monat pro Kind soll es eben eh geben. Und dann kann man, glaube ich, so 6.840 € dann zusätzlich noch einzahlen. Da soll es eben eine Förderung geben. Und das soll aber bis ins Rentenalter dann praktisch festlegen. Du kannst jetzt nicht das irgendwie dann verkaufen, irgendwie mit
Ja,
18 oder so. Genau.
okay. Ich habe noch einen kleinen Einwand zu deinen Ausführungen. Also du hast das natürlich jetzt alles ganz hervorragend dargestellt und es gibt sicherlich viele tolle Vorteile in Deutschland zu leben und diese vielen Beiträge zu den Sozialversicherungen zu zahlen. Aber ich möchte so ein bisschen hier auch noch mal eine Statistik mit anführen, die ich gefunden habe, und zwar die Lebenserwartung. Ja, also wir zahlen ja sehr viel Geld in unser Gesundheitssystem, viel mehr als andere Länder müssen wir also hier von unserem Lohn abgeben, um dann in der Sozialversicherung zu sein. Und dann frage ich mich natürlich, wenn wir jetzt schon so viel dafür ausgeben für unser Gesundheitssystem, müssten wir ja eigentlich auch besonders gesund sein. Ja, und die Frage ist jetzt, wie misst man denn eigentlich Gesundheit? Und da ist natürlich die Lebenserwartung, finde ich, ein ganz guter Indikator. Und da muss man wiederum feststellen, dass andere Länder, die deutlich weniger Geld in das Gesundheitssystem stecken, beispielsweise Schweiz, Italien, Spanien, Japan oder auch selbst UK, die ja, glaube ich, auch so dafür bekannt sind, da momentan eher auch zu sparen, die haben alle höhere Lebenserwartungen als wir in Deutschland. Und jetzt ist ja so die Debatte, ja, wir können dieses Krankenhaus hier auf dem Dorf nicht schließen, weil sonst ist eben die Betreuung nicht so gesichert und vielleicht sterben sogar Menschen eher. Aber die Statistiken zeigen das eigentlich nicht, ne? Dass diese ganzen hohen Ausgaben, die wir da aktuell tätigen, um eben die ganzen kleinen Krankenhäuser am Leben zu halten, beispielsweise, das ist ja ein Grund, warum wir auch so teuer sind, wenn man zumindest das, so wie ich das verstanden habe. Das führt aber nicht dazu, dass wir jetzt eben gesünder wären, zumindest wenn man die Lebenserwartung heranzieht. Und da sehe ich also schon viel, also finde ich es gut, dass diese Gesundheitsreform da jetzt irgendwie angegangen wird. Da gibt es, das ist ja eigentlich gerade das Thema der Regierung auch. Ich glaube, da könnte man sicherlich auch noch ein bisschen rigoroser auf Einsparungen drängen, aber der Schritt in die richtige Richtung ist ja schon begonnen worden. Also ich glaube, man kann da schon auch viele Hebel noch in Bewegung setzen, ohne jetzt hier plötzlich in US-amerikanischen Verhältnissen zu landen, wo du dann wegen einer Krankenhausrechnung plötzlich auf der Straße landest. Ja, da ist ja, glaube ich, noch zwischen, wir machen mal doch ein paar Einsparungen zu, wir landen auf der Straße wegen einer OP, ist noch ultra viel Raum, den man, glaube ich, erstmal noch füllen darf mit Änderungen in unserem System. Das wäre so meine Meinung dazu. Okay, ja, wie sieht es denn eigentlich aus bei den Unternehmen? Wollen wir da mal noch drauf gucken?
Ja, da Da ist es eigentlich am schlimmsten, kann man sagen. Also, ja, also wirklich. Man denkt ja immer irgendwie, was weiß ich, also bei den Angestellten ist es so schlimm im internationalen Vergleich, haben wir jetzt gesehen, vor allem wenn man keine Kinder hat, Single ist, dann schon. Aber was viele auch so ein bisschen vergessen, ich wurde neulich zweimal gefragt, witzigerweise, was würde ich machen, wenn ich Finanzminister wäre? Und dann würde ich mal sagen, ich würde die Unternehmenssteuerbelastung, insbesondere bei Kapitalgesellschaften, auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau senken. Dann gucken immer alle, weil sie denken, hä, die GmbH zahlt ja nur irgendwie 30% Steuern in Deutschland. Aber wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, dann sind wir eben wirklich da ein Hochsteuerland. Ja? Also bei den OECD-Staaten ist nur Japan und Malta vor uns. Und wenn man andere Länder gucken, auch jetzt wirklich beispielsweise zu unseren Nachbarn in Polen, ja, 19% statt in Deutschland 30,13%. Ja. Schweiz, je nachdem, wo man ist, zahlt man sehr, sehr wenig Steuern. Selbst am Hochsteuerstandort Zürich zahlt man nur 19,61%. Du hast Finnland vorhin angesprochen, jetzt auch kein Entwicklungsland, zahlt man 20% statt 30% Steuern, Dänemark 22% und so weiter und so fort. Also wir sind hier mit den 30,13% in Deutschland, die übrigens nochmal gestiegen sind, ja, weil die Gewerbesteuerhebesätze hochgegangen sind im Schnitt. Letztes Jahr haben wir immerhin nur an der 30 gekratzt. Jetzt bei diesem Jahr, dieser Folge, sind wir eben bei über 30% Kapitalgesellschaftssteuerbelastung und ist einfach aus meiner Sicht in der digitalisierten Welt zu hoch. Wie ist da deine Meinung?
Ja, definitiv. Ich meine, du darfst ja auch nicht vergessen, das Geld ist ja dann im Unternehmen gebunden. Also, man könnte sich jetzt die Frage stellen, wieso muss ich als Angestellte im öffentlichen Dienst auch 30% Steuern zahlen und die Konzerne zahlen weniger? Der Unterschied ist natürlich, dass dieser verbleibende Teil dann auf Ebene der Unternehmen reinvestiert werden muss. Und da ist natürlich dann die Frage, ist ja jetzt ein großer Umbruch. Ne, beispielsweise Autoindustrie, da muss man neue Techniken entwickeln, um mithalten zu können. Und da ist natürlich jeder Euro, den du im Unternehmen behältst und auf Ebene des Unternehmens reinvestieren kannst, Gold wert. Und da hast du natürlich einen Wettbewerbsnachteil, wenn du deine Konzernzentrale oder deinen Standort in Deutschland hast und hier so viel Steuern zahlen musst, dann eben dir nur 70% von dem Gewinn übrig bleiben, statt eben beispielsweise 80 oder 85% in einem anderen Land. Und das ist ein klarer Standortnachteil. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Unternehmenssteuern jetzt gesenkt werden. Ab 2028 geht es ja auch los mit 1% pro Jahr, sodass wir dann im besten Fall in 2032 bei 25% insgesamt Steuerbelastung für Unternehmen, also Kapitalgesellschaften, ankommen. Aber das ist natürlich die Frage, wird das wirklich so durchgesetzt? Das Gesetz ist zwar beschlossen, aber bleibt es dabei? Und du hast es schon angedeutet, wird die Gewerbesteuer vielleicht noch weiter erhöht von den Kommunen, um das dann wieder auszugleichen? Das ist ja wirklich auch eine gewisse Gefahr. Also ja, da ist, glaube ich, das ist, also man, ich glaube, man, es wird immer so ein bisschen unterschätzt, ne, dass diese Steuerreform für Unternehmen, die ja jetzt schon beschlossen ist und dann ab übernächstem Jahr kommt, aber spielt, glaube ich, schon eine Rolle, und es ist wichtig für Deutschland, dass das passiert ist.
Ja, da hat ja eigentlich auch keiner Bock, wenn er hier eine Betriebsstätte hat oder so, dann so viel Steuern zu zahlen. Ja, vor allem, wenn er aus dem Ausland kommt. Ja, es ist halt, ja, so ist es halt. Also, wie gesagt, es ist was geplant. Jetzt gucken wir mal, wie sich die politischen Machtverhältnisse eventuell noch verschieben. Ja. Aber ja, vielleicht haben wir dann 2032 dann 25 statt 30%, wobei 25% wird es dann wahrscheinlich auch nicht werden, du hast schon angesprochen, natürlich jetzt die Kommunen nachziehen und die Gewerbesteuerhebesätze erhöhen. Jo, dann könnte es kritisch werden. Und man muss fairerweise sagen, okay, am Ende so ein Steuersatz ist halt auch nicht alles, weil die Frage ist ja auch, was wird der Steuersatz berechnet. Und wenn wir jetzt mal bei der Gewerbesteuer sind, ja, wenn man jetzt keine Verlustrücktragsmöglichkeiten in der Gewerbesteuer hat, so, dann bringt mir halt dann mitunter auch ein niedrigerer Steuersatz auch nicht, genauso wie bei anderen Punkten, ja. Der Steuersatz ist da auch nicht alles.
Ja, genau, das ist eigentlich gut, dass du es nochmal ansprichst. Das darf man gar nicht zu klein reden. Dass, ne, wir können ja zum Beispiel auch in Deutschland sagen, der Spitzensteuersatz sind 49% bald mit Soli. Aber wenn man, solange man Immobilien noch nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kann, gibt es ja immer noch Möglichkeiten, bei bestimmten Transaktionen denen eben nicht zu zahlen, ja? Oder bei Unternehmen ist es natürlich ganz entscheidend, was können die vom Gewinn abziehen? Und da gibt es natürlich bestimmte Dinge, die ausgeschlossen sind vom Abzug oder auch vielleicht besonders gefördert werden. Und bei uns gibt es ja zum Beispiel da auch bei der Gewerbesteuer, darfst du ja bestimmte Kosten ab einer Größenordnung gar nicht mehr abziehen. Die werden hinzugerechnet, Zinsen, Mieten, Leasingzahlungen, sodass du, obwohl du eigentlich Kosten hast und eigentlich gar nicht so viel Gewinn gemacht, also gar nicht so viel Gewinn gemacht hast, trotzdem auf einen höheren Gewinn die Steuer zahlen musst. Und das verfälscht dann natürlich diese ganze Thematik mit den Steuersätzen auch so ein bisschen. Und ja, gibt es dann auch andere Länder, die solche Dinge haben. Ich habe das jetzt hier mal rausgesucht. In Frankreich, Spanien gibt es auch so gewisse gewerbesteuerartige Steuern, die von der Gemeinde erhoben werden und teilweise eben beispielsweise auf die Löhne abgestellt werden. Und nur weil du Löhne hast, heißt das ja nicht, dass du auch einen Gewinn machst, ja. Und solche Dinge führen dann eben dazu, dass das Steuersystem vielleicht noch ein bisschen unattraktiver ist, obwohl der Steuersatz vielleicht sogar niedrig erscheint auf den ersten Blick. Ich glaube, da sind wir in Deutschland auch. Also es gibt ein paar Dinge, die sind bei uns ganz gut. Ich habe es gerade gesagt, Immobilien kann man noch steuerfrei verkaufen. Wir haben jetzt hier ja gerade die degressive Abschreibung. Es gibt solche Dinge wie die Rücklage für Immobilienverkäufe, ja, dass du Immobiliengewinne auch im Unternehmensbereich in eine 6b-Rücklage einstellen kannst und so weiter. Oder in einen Investitionsabzugsbetrag. Das sind natürlich dann alles tolle Gestaltungsmittel, mit denen man trotz der hohen Steuerbelastung noch dafür sorgen kann, dass es vielleicht in gewissen Situationen auch noch erträglich ist für die Unternehmen oder in Investitionen gefördert werden. Oder beispielsweise die Forschungszulage kann man ja auch nennen, dass du Steuerrabatte kriegst, wenn du Ausgaben für Forschung tätigst. Das muss man natürlich alles in die Überlegung mit reinbeziehen. Das ist ja jetzt hier keine wissenschaftliche Auswertung und in dem OECD-Bericht ist es auch nicht mit drin. Insofern können wir jetzt da, glaube ich, gar nicht richtig sagen, welches Land ist da besonders gut oder schlecht. Aber
Und es gibt natürlich noch ein paar Sachen, die in Deutschland auch ganz nett sind, wie dass du nach 10 Jahren Vermietung eine Immobilie ohne 1 Euro Steuern verkaufen kannst, beispielsweise. Oder, da muss man schon fast sagen, noch, ja, Kryptowährungen nach einem Jahr Haltedauer im Privatvermögen auch steuerfrei verkaufen kannst. Wie lang das noch so sein wird, bleibt abzuwarten.
Ja, na, der Finanzminister ist ja on fire. Solche Sachen wie Rolex, Krypto, Porsche wird alles
Ja, ja,
schwieriger.
ja, das ist so. Also,
Vielleicht
ja.
eine Sache, die ich noch gelesen habe im Zusammenhang mit dem Haushaltsentwurf, das fand ich auch ganz interessant. Da geht es um Rechenzentren, ja. Also jetzt ist ja das große Thema KI und diese KI-Firmen brauchen Rechenzentren, um ihre KI-Systeme zu betreiben. Und jetzt würde man sich ja wünschen, dass ein paar davon auch in Deutschland errichtet werden, damit wir vielleicht auch unsere KI-Anwendungen hier nicht immer unbedingt in die USA schicken müssen, um das dann dort in der Cloud zu rechnen, sondern dass so ein paar Rechenzentren auch in Deutschland stehen. Und da gab es ja auch so ein paar prominente Fälle, bei denen in bestimmten Kommunen Rechenzentren gebaut werden sollten, aber dann sich die Bürger natürlich dagegen entschieden haben und gesagt haben, was soll das hier? Wir wollen das Rechenzentrum nicht, weil das verursacht Lärm und überhaupt ist das ja alles ganz, ganz schlecht. Und da ist natürlich der Punkt, dass das vielleicht auch verständlich ist, denn wenn jetzt zum Beispiel Google oder Microsoft oder so ein Rechenzentrum, ich weiß nicht, Fabian, ne, wenn die jetzt hier bei euch in Freiburg da neben den schönen Weinberg so ein Rechenzentrum bauen würden, würde wahrscheinlich der Freiburger Bürgermeister, ist wahrscheinlich ein Grüner, auch sagen, also das könnt ihr vergessen.
Er ist
Und
parteilos tatsächlich.
ach so, okay, ja gut, dann vielleicht ist er auch dafür. Aber man würde natürlich ganz anders darüber denken, wenn man sicher sein könnte, dass dieses Rechenzentrum, was man da hinbaut, auch zu erheblichen Steuereinnahmen führt. Und das ist natürlich bei der Gewerbesteuer. Das ist insofern ist unsere Gewerbesteuer eigentlich cool, dass so eine Gemeinde eigentlich ein Interesse hat, die Unternehmen vor Ort zu fördern, weil sie dann automatisch mehr Steuereinnahmen bekommt. Bei diesen Rechenzentren ist es aber nicht unbedingt so, weil die natürlich, ja, hier, also Google, die sind ja sicherlich äußerst gut darin, durch verschiedenste Lizenzeinnahmen, Ausgaben und Verrechnungspreisgestaltungen diesen Gewinn, der auf dieses eine Rechenzentrum entfällt, klein zu halten. Und auch da gibt es ja aktuell schon bei den gewerbesteuerlichen Zurechnungen eigentlich den Fall, dass man nicht alle Lizenzen, die jetzt, die für Google da bezahlt werden, abziehen kann. Aber das reicht offensichtlich noch nicht, um die Gemeinden davon zu überzeugen, solche Rechenzentren zu bauen. Und da ist auch geplant, so steht zumindest im Haushaltsentwurf oder wurde es mit auf der Pressekonferenz genannt, dass da diese Rechenzentren, dass die Gewerbesteuerhinzurechnung angepasst wird, dass gerade für diese Rechenzentrum mehr Gewerbesteuersubstrat in der jeweiligen Gemeinde bleibt. Da bin ich ja mal gespannt, wie das ausgestaltet wird, ob das dann jetzt höchst komplex wieder wird und wir uns über eine tolle neue Berechnung freuen oder ob das ganz nachvollziehbar bleibt. Das ist auf jeden Fall etwas, was mich interessiert. Mal schauen, wir werden darüber berichten, wenn das zum Gesetzesentwurf kommt.
Ja, also man muss differenzieren. Ja, also Deutschland ist in vielen Bereichen auch ein Niedrigsteuerland, aber in anderen Bereichen, insbesondere bei der Kapitalgesellschaftssteuerbelastung und natürlich auch bei den Arbeitnehmern, die Single sind, ja, die durchschnittlich verdienen, aufgrund auch der Sozialabgaben dann ein Hochsteuer- und Abgabenland, ja, wohingegen sie bei anderen Punkten, Stichwort Immobilien, Stichwort Krypto, in Klammer noch, Klammer zu, wirklich auch ein Niedrigsteuerland sind und auch bei ja, Familien mit Kindern beispielsweise. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, Deutschland ist in allen Bereichen ein Hochsteuerland.
Das kann ich noch ergänzen, wenn ich vielleicht das Thema Vermögenssteuer in den Ring werfe. Da haben wir ja in Deutschland auch keine. Übrigens ist jetzt der Termin festgesetzt worden vom Bundesverfassungsgericht. Ich meine, es ist der 13. Oktober, an dem entschieden wird, ob unsere Erbschaftssteuer verfassungswidrig ist oder nicht. Und viele hoffen ja, glaube ich, darauf, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, sie ist verfassungswidrig, damit endlich die Begünstigung für Unternehmen abgeschafft werden kann. Ich wäre natürlich stark dagegen, die abzuschaffen, weil ich denke, das würde die Unternehmen wieder stark belasten. Also für mich als Steuerberater wäre das ein Jackpot, ja. Ich musste dann wahrscheinlich mal überlegen, wie ich den superreichen Steuersatz vermeiden kann, wenn die, das ist jetzt Quatsch, ne? Aber wenn die Erbschaftssteuer wieder so krass verschärft wird, dass alle Unternehmen das ständig machen müssen, dann hast du ja bei jeder Transaktion immer wieder die Frage, ja, musst du erstmal das Unternehmen bewerten, um rauszufinden, ist das jetzt hier schenkungssteuerpflichtig oder nicht, weil es keine Begünstigung mehr gibt für Unternehmen. Also das wäre aus meiner Sicht ein riesenbürokratischer Aufwand, aber gut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Vermögenssteuer gibt es in Deutschland glücklicherweise noch nicht. Aber wenn man sich das mal so anguckt, welche Länder da eine Vermögenssteuer haben, da gibt es einige, ne? Also hier Spanien beispielsweise, 3,5% über 10 Millionen Euro Vermögen. Das haut natürlich schon rein, ne? Frankreich 1,5% über 10 Millionen Vermögen. Da kann man natürlich auch froh sein, dass man in Deutschland ist. Interessant ist zum Beispiel auch Schweiz, die haben ja auch eine Vermögenssteuer. Das wird dann manchmal, glaube ich, so ein bisschen vergessen, wenn man dann das vergleicht und sagt, na, wir könnten in Deutschland auch eine Vermögenssteuer haben. Guckt mal, in der Schweiz haben die ja auch eine. Gibt es zum Beispiel eine Vermögenssteuer von 0,65%, wenn man über 3,2 Millionen Euro Franken Vermögen hat. Aber wenn man natürlich im Gegenzug keine Kapitalertragssteuer hat, ja, also auf die Gewinne des Vermögens dann keine laufende Steuern zahlen muss, dann könnte ich mich hier mit einer Vermögenssteuer auch arrangieren, ne? Das darf man immer nicht vergessen, dass man das Ganze im Zusammenspiel ja sehen muss, ne? Wir besteuern ja die Erträge, die man aus dem Vermögen erzielt, obwohl man vielleicht auch nur die Inflation ausgleicht, wollen wir trotzdem Steuern haben. Und in der Schweiz macht man es halt anders und sagt, darauf wollen wir keine Steuern haben, wenn ihr Zinsen oder Dividenden bekommt. Aber dafür erheben wir eben eine Vermögenssteuer. Also deswegen ja, muss man sicherlich auch das irgendwie mit berücksichtigen, wenn man sagt, die Schweiz hat eine Vermögenssteuer und wir nicht. Wir können es doch auch so machen.
Und auch bei der Erbschaftssteuer, insbesondere zwischen älteren Kindern, sind die sehr, sehr liberal eingestellt. Und manche Länder wie Frankreich haben ja die Vermögenssteuer in der Form, in der sie sie eingeführt haben, auch wieder zurückgefahren. Also in Frankreich gilt sie nur noch für
Stimmt ja.
Immobilienvermögen. Ich bin relativ sicher auch, ich glaube, das weiß auch die SPD, die das ja oft fordert, unter anderem im Podcast mit mir, dass natürlich der Koalitionspartner, trotz dessen, dass Friedrich Merz dann doch zu einigen Steuererhöhungen dann bereit war, überraschenderweise, wenn man mal die Wahlkampfreden anschaut, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass in dieser Legislaturperiode noch eine Vermögensteuer kommt, du hast es angesprochen. 13. ist es, glaube ich. 13.10. Wird dann ja, die ganze Verschonung vom Betriebsvermögen dann beim Bundesverfassungsgericht dann entschieden. Also da bin ich mal gespannt, da wird man dann was machen müssen, ja, ob man will oder nicht, ja, wenn es dann als verfassungswidrig erklärt wird. Aber ja, ich glaube, soll man mal einen Blick, da hast du noch was, soll man mal einen Blick in die Zukunft, soll man einen Blick in die Glaskugel werfen und so einen Tipp abgeben. Ja? Oder willst du noch was unterbringen, ne?
Vielleicht eine Sache noch, die ganz interessant sein könnte: Spitzensteuersätze. Da nur mal kurz noch ein Abriss. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo wir das haben. Da sind wir ja in Deutschland aktuell mit, wir haben ja den Reichensteuersatz mit 45%. Wenn man da noch den Soli draufrechnet, landet man ja bei 47,5%. Und jetzt will ich mal noch kurz sagen, wo wir denn da eigentlich stehen. Und zwar gibt es nämlich doch tatsächlich ein paar Länder, die höher sind. Da will ich nur noch mal kurz schauen, welche Länder da vielleicht höher sind. Das könnte ja auch ganz interessant sein. Und zwar tatsächlich gibt es ein paar Länder, die noch mehr, also in der Spitze noch höher besteuern als wir. Da zählt zum Beispiel an der Spitze ist also Kanada mit rund 55%, Dänemark ebenso. Vereinigtes Königreich, also UK, knapp unter 55%. Die Schweiz kommt jetzt drauf an, wo man lebt, aber das hat mich auch überrascht. Wenn man in Zürich lebt, ist der Spitzensteuersatz auch bei über 50%. Ja, also wenn man in die Schweiz auswandert, sollte man vielleicht schauen, dass man einen anderen Ort findet als Zürich.
Kanton
Und dann,
Schwyz.
ja, oder in Zug gab es das sogar Steuererstattung, Steuerrückerstattung, weil der
Ja, das
Zugführer
ist
einen hat. Naja.
geplant, ja.
Und dann gibt es vor uns gibt's noch die Niederlande, ja, die ist auch knapp, die würden wir dann überholen, wenn wir jetzt den superreichen Steuersatz einführen, dann wären wir ja mit Soli bei 49,6%. Und ganz verrückt ist natürlich sowas wie Rumänien mit unter 15%, Lettland 20%, Estland 22%. Also gut, das Lettland, Estland, okay, Bulgarien weiß ich nicht, ne? Aber also ob man die Länder dann so mit uns vergleichen kann, da ist jetzt das Erste, was so ein bisschen größer ist und einen niedrigen Spitzensteuersatz hat, ja, weiß ich nicht, die meisten größeren sind dann auch Richtung knapp unter 50 eigentlich unterwegs.
Na, Österreich, Grenzsteuersatz, Spitzensteuersatz 55%. Ja. Allerdings erst über 1 Million Euro, ja,
Ja.
zu versteuerndem Einkommen.
Ja, das spielt natürlich auch eine Rolle, ab wann, ne? Also das ist ja bei uns dann auch schon so, dass du eigentlich sagen kannst, sobald du dann diese Soli-Grenze da erreicht hast, diesen Übergangszeitraum, ich glaube, da ist man so bei 90.000 Euro zu versteuerndem Einkommen, hat man 44,3% Gesamtsteuerbelastung. Und 90.000 kann man jetzt sagen, gut, ist vielleicht schon viel, klar, aber ist jetzt auch nicht so, dass du damit irgendwie eine Luxusreise nach der anderen machst, ne? So richtig reich bist du damit auch noch nicht.
Aber lass uns mal einen Ausblick wagen. Ich sage jetzt einfach mal, die Umsatzsteuer wird um 2 Prozentpunkte auf 21% erhöht, ja, um den Haushalt wieder in Schwung zu bringen. Was ist dein Tipp, Christian?
Ja, kann schon sein, ne? Wir haben ja jetzt die Landtagswahlen im September, und ich glaube, man will jetzt diese irgendwie keine Bombe platzen lassen, bevor diese Landtagswahlen nicht waren, um da vielleicht noch die CDU nicht noch mehr zu belasten. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn die vorbei sind, dass man doch sich noch mal überlegt, wie man es macht. Gerade weil ja jetzt auch wiederum, es ist ja wirklich verrückt, die Politiker haben es ja echt nicht leicht. Ne? Jetzt gibt es ja diese Rentenreform, die jetzt mit Ach und Krach da irgendwie Konsens gefunden hat. Jetzt sagen ja die Ostminister schon wieder, dass sie damit doch nicht einverstanden sind. Also das heißt, es bleibt im Fluss und vielleicht macht man dann den Befreiungsschlag und sagt, okay, dann müssen wir halt da bei der Rentenreform, wollten wir ja eigentlich auch den Rentnern ein bisschen was abverlangen, indem sie eben nicht mehr so früh in Rente gehen können. Und wenn da eben nicht alle mitmachen, müssen wir eben dann doch die Steuern erhöhen, damit wir uns das weiter leisten können. Ich sehe da auch so eine Gefahr, dass das am Ende so ausgeht. Und insofern, glaube ich, stimme ich dir zu, dass wir mit einer höheren Umsatzsteuer gegebenenfalls noch rechnen müssen.
Ja, jetzt schau mal. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht bis nächste Woche kommt, bis wir zu unserer neuen Podcast-Folge uns wieder zusammenfinden. Das heißt, nochmal entspannt abonnieren, Podcast weiterschicken und dann, Christian, hört man sich nächste Woche wieder.
Ja, bis dahin. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.